Ja, ich darf euch heute Morgen mal mitnehmen auf eine kleine Reise zu einem Thema, über das ich noch nie gepredigt habe, aber das mir in dieser Woche so unterkam, wie das manchmal so ist. Dann begegnet uns irgendein Gedanke und Prediger sind ja immer dankbar, wenn ihnen ein paar Gedanken begegnen, die sie nicht schon tausendmal gedacht und gesagt haben. Und ich war in der Vorbereitung für Bibeltage, die ich Ende des Monats in Frankenland halten werde. Und dann ging es im ersten Thema um das Fallen und Aufstehen. Und da kam mir ein Gedanke, der sich dann immer fester bei mir auch formulierte in mancherlei Überlegungen. Und da will ich euch heute Morgen einiges weitergeben. Wir sind ja in der Passionszeit und da werden wir vermehrt immer wieder an den erinnert, der in den Augen nicht weniger Menschen ganz offensichtlich am Kreuz von Golgatha gescheitert ist. Das Stichwort geht es scheitern heute Morgen. Der Passionsweg Jesu bis hin zu seinem Leiden und Sterben erinnert uns aber auch daran, dass es eine ganz andere Sicht auf sein Leiden und Sterben gibt, wie es viele Menschen in dieser Welt haben, indem sie sagen, ja, der hat immer vom Reich Gottes geredet, dass es hereinbricht und Verheißungen waren da, dass er den Thron Davids einnehmen wird für alle Ewigkeit. Wo hat sich dann hier etwas erfüllt? Da hat sich nichts erfüllt. Der arme Mann ist gescheitert am Kreuz und nachher haben ihn seine Jünger vom Kreuz runtergenommen, ins Grab gelegt und nachher gestohlen und haben ihm gesagt, dass er auferstanden wäre. Dass hier ein verborgener, übergeordneter Plan zum Vollzug kam und sein Sühnetod in der Auferstehung mündete, dem größten Triumph, der je zwischen Himmel und Erde stattgefunden hat, das muss uns geoffenbart werden. Da kann man noch so viel drüber nachdenken, aber darüber brauchen wir übergeordnete Gedanken, um zu dem zu kommen, damit es auch erkannt wird, wozu eigentlich Jesus gestorben hat, ist und gelitten hat. Und wir stehen oft in unserem Leben auch da als Leute, die von anderen als gescheitert angesehen werden. Oder wir sehen uns selbst so, dass wir gescheitert sind. Und wenn wir dieses Wort scheitern hören, im Zusammenhang mit einer Person, wenn wir sagen, ja, der Blatt ist gescheitert, das klingt dann oft sehr hart, das klingt endgültig. Und es scheint so, dass das Leben damit ein für allemal verpfuscht ist. Aber die Wirklichkeit ist nun mal, man kann vieles bedenken und richtig machen und dennoch scheitern. Weil wir eben nicht alles in der Hand haben. Scheitern gibt es ja auf vielen Ebenen, in politischen Konstellationen, Koalitionen, in beruflichen, betrieblichen Existenzen. Wie viele scheitern jedes Jahr allein in unserem Land? Und wie viele persönliche Beziehungen sind gescheitert? Wenn man das sich einmal anschaut, dass heute so viele Ehen geschieden werden und viele Ehen, die gescheitert sind, die werden nicht geschieden, da bleibt man halt zusammen, weil man keine Alternative sieht. Aber Scheitern umgibt uns von allen Seiten immer wieder, wenn man ein bisschen in den Nachrichten unterwegs ist, dann lesen wir vom Scheitern von Menschen. Wer jedoch aktiv wird, das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten, wer aktiv wird, wer Ziele hat und auch Erfolge anpeilt, dass es gelingt, dem kann trotz aller guter Planung das Scheitern ins Haus stehen. Wir haben in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde, oft eine große Hilflosigkeit im Umgang mit Gescheiterten. In der Gesellschaft in Deutschland, dem Land der Organisatoren, der Planer, der Entwickler, der Erfolgsverwöhnten, der Reichen, wusstet ihr, dass es in Deutschland von allen Ländern der Erde am drittmeisten Milliardäre gibt, nach USA und China. Stehen wir an dritter Stelle, 123 Milliardäre, die ein bescheidenes Einkommen zusammen haben oder einen Besitz haben von 500 Milliarden zusammengerechnet. Mit Versagen und Gescheiterten, solche Zahlen hört man mal gern, da lese ich auch gleich nach, war momentan gerade wieder die neue Forbes-Liste von den 100 Reichsten in den Medien. Mit Versagen und Gescheiterten können wir jedoch wenig anfangen und nur schlecht umgehen. Entweder behandeln wir sie wie kleine Babys, ja, ach du Armes, du Eichen, du Duchen und so weiter, oder wir machen Bogen um sie. Und wir suchen dann, eben das ist typisch für uns, wenn wir von jemand hören, der gescheitert ist, dann suchen wir sofort, wo sie etwas falsch gemacht haben. Kennt ihr das? Ah, das ist ja kein Wunder, dass die Ehe kaputt gegangen ist. Ist ja klar, ne, liegt da auf der Hand. Hab mich gewundert, dass die Frau so lange bei dem Kerl ausgehalten hat, ja, und so weiter. Werden gleich unsere Kommentare hinterhergeschoben. Was uns fehlt, ist eine positive Kultur für Gescheiterte. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Eine positive Kultur für Gescheiterte. Sie gibt es selten oder kaum, jedenfalls in unserem Land nicht. In den USA sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Was verstehen wir unter Scheitern? Unter Scheitern versteht man, wenn ein Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Und auch in der Nachfolge Jesu, im Glauben an den allmächtigen Sohn Gottes, erreichen wir nicht jedes Ziel, das uns vor Augen schwebt. Ich habe mehrere Ziele in meinem Leben vor Augen gehabt und die haben sich nie erfüllt. Und ich habe mich darin jahrelang als Gescheiterter angesehen. Es misslingt eben manches, auch in der Nachfolge. Der erwünschte Erfolg stellt sich nicht immer so ein und nicht sofort ein, und manchmal überhaupt nicht. Wie gehen wir aber damit um? Kommen wir über eigene Rechtfertigungen hinaus? Ja, wenn uns jemand anspricht, ja, du hattest das doch vor. Oder ich weiß von einem Missionar, der war nach 2 Jahren wieder zurück in Deutschland und ist hier geblieben. Er wurde in der Gemeinde abgeschrieben. Man hat zu viel Geld investiert, er hat die Sprache gelernt. Und jetzt kommt er nach 2 Jahren zurück als Gescheiterter. Und das hat man ihn spüren lassen. Ich betreue ihn heute noch ein bisschen nach Jahrzehnten, weil das so tief in ihm gesessen hat. Und er natürlich dann auch das alles darlegen wollte, weshalb er wieder nach 2 Jahren, deswegen ist er ja nicht ausgereist, weshalb er wieder nach 2 Jahren zurück nach Deutschland kam und nicht in Übersee seinen Dienst tun konnte. Ich hatte es eben schon gesagt, wir scheitern. Aus unterschiedlichen Gründen. An übergeordneten wirtschaftlichen oder politischen Konstellationen, wenn ein Krieg über uns hereinbricht, den wir nicht verursacht haben, dann werden wir mit hineingezogen in den ganzen Strudel eines Krieges. Die ganz Älteren, die wissen auch davon. Man kann auch scheiden an den bösen Nachbarn. Kennt ihr den? Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Man kann scheitern an falschen Freunden und man kann scheitern an guten Freunden und Freundschaften. Man kann scheitern an seinem irrenden Eifer, an überschwappenden Emotionen, an falschen Informationen, denen man aufgesessen ist. Oh, da habe ich eine super Anlage. 8% Zinsen im Jahr. Ist das nichts? gerade in dieser Zeit jetzt. Ja, und dann sind wir sind ja nicht gierig, wir wollen das ja nur vermehren, unsere anvertrauten Pfunde, die wir haben, also jetzt nicht auf unseren Körper bezogen, sondern dass wir da was wirklich voranbringen. Und den Überschuss geben wir dann für das Reich Gottes. Also unsere Motive sind ja immer ganz, ganz rein. Das müssen wir ja wissen bei Christen, ja. In allem, was wir erleben, in allem, was wir entscheiden, gibt es immer Faktoren, die wir nicht kennen. Das ist wichtig. Faktoren, die wir nicht kennen, die wir übersehen und deswegen auch gar nicht beachten können. Das heißt, wenn jemand scheitert, ja, wenn jemand so einen blondgelockten Jüngling heiratet, ja, mit kohlrabenschwarzem Haar, ja, wenn man den heiratet, ja, und er sieht so super aus und so toll und der kann sich bewegen in der Gesellschaft und er hat auch nicht nur Kohlen im Keller, sondern auch auf der Bank und dann ist das natürlich eine gute Partie, die man macht. Aber neben diesen 3-4 Faktoren, die uns ins Auge stechen, gibt es noch 30-40 andere Faktoren. Man muss wissen, man heiratet immer die Familie mit, aus der er kommt, ne? Ja, und daran sind schon manche Ehen gescheitert. An der Familie, die man mitgeheiratet hat. Ja, ich gehe in einen Betrieb mit guten Zeugnissen und ich komme in eine Abteilung, ja, wo es mir jemand nicht gelingen lassen will, dass ich hier mit meinen Leistungen auch auftrete. Ich kann das alles nur ganz kurz behandeln. Nächste Frage, wer scheitert besonders? Welche Menschen scheitern besonders? Und da hat jemand, das ist ein Gedanke, den ich vor vielen Jahren gehört habe, besonders scheitern oft die Perfektionisten. Die Leute, die also alles richtig machen wollen und die alles bedenken und die auf Perfektion vielleicht schon in ihrem Elternhaus getrimmt wurden. Ich betreue seit Jahren einen Multimillionär. Ja, ist doch was Schönes, ne? Der hat schon in seinen jungen Jahren 2 Firmen in den Sand gesetzt. Und damit viele Gläubiger um mehr Geld gebracht, das er bei ihnen geliehen hat. Es gab einen Crash und es war nichts mehr da. Momentan macht er mit seinem Start-up-Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 12 bis 14 Millionen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den dritten Crash erwarte. Ja, der kommt alle 1-2 Monate zum Gespräch und wir tauschen uns aus, wir beten zusammen, ist ein gläubiger Mann, kommt aus gläubiger Familie. Aber es hängt ihm eben vieles an. Wie das manchmal einerseits Dynamik, einerseits ein riesen Pool, den er hat an Ideen. Ja, also wenn ich da 5% von hätte, da wäre ich schon würde ich zu Upper Class gehören, also zu den oberen 10.000. Wenn man in die Geschichte hineinguckt, ich habe gerade gelesen von Max Levchin. Kennt ihr Max Levchin? Nee, den muss man auch nicht kennen. Das ist der Mitbegründer von PayPal. PayPal kennen einige, die im Internet unterwegs sind, die bezahlen. Dann bezahlt man mit PayPal, da ist es abgesichert und so weiter, muss dafür ein paar Pfennige mehr zahlen. Das erste Unternehmen, sagt er, das ich gegründet habe, ist mit einem großen Knall gescheitert. Das zweite ein bisschen weniger schlimm. Das dritte wieder anständig gescheitert. Das vierte Unternehmen überlebte bereits. Und das fünfte war PayPal. Also es gibt so Leute, die haben einen unwahrscheinlichen Unternehmermut. Und die, von denen kann man was lernen. Nämlich, nach dem Scheitern nicht liegen bleiben. Nach dem Scheitern nicht liegen bleiben. Ich komme darauf nochmal zurück. muss aber jetzt, merke ich gerade, einiges überspringen. Ihr kennt alle Walt Disney, ne? Walt Disney, der schon in der Schule Probleme wegen mangelnder Kreativität hatte. Und deshalb auch im ersten Job entlassen wurde. Er erhielt über 300 Mal ein Nein von Investoren zur Finanzierung von Disneyland. 300 Nein, das muss man sich mal vorstellen. Nach wie vielen Nein hätte die aufgehört? Bitte? Nach dem zweiten. Na, du bist aber schon fortschrittlich, ja. Ja. Und von dem Dyson, kennt ihr Dyson? Ja. Er hat den Rekord in Scheitern aufgestellt. Und er hat mal gesagt, der hat behauptet, dass er über 5000 Prototypen gebaut hätte, bis sein Vakuumsstaubsauger funktionierte. Ich komme nachher nochmal auf diesen Gedanken zurück. Kennzeichen, wenn sich Scheitern im Leben durchsetzt. Was kennzeichnen diese Leute? Wir wissen ja, es gibt ein Scheitern trotz Erfolg. Manche erfolgreichen Leute sind nur gescheitert im Leben. Jetzt steht zum Beispiel eine große Schlacht an in den USA, wo eine Ehe getrennt werden soll. Das bescheidene Vermögen dieser beiden, 136 Milliarden Dollar. Wisst ihr, wer es ist? Der reichste Mann momentan. Wird es auch für nächste Zeit bleiben, von Amazon. Amazon, ne? Kennt ihr alle, gell? Ja, habt ihr schon mal was vielleicht von gekriegt, ja. Er ist so erfolgreich und er scheitert in Beziehung. Im Scheitern bleiben Menschen, die sich ständig in negativen Gedanken bewegen, in der Unzufriedenheit, der Undankbarkeit, gerade bei Christen. Es gibt so viele Christen, die hätten keinen Grund zu meckern, zu klagen, zu Undankbarkeit, wenn sie nur was anderes anschauen würden. Aber sie sind so verhaftet in dem, was nicht gelingt. Sie sind dermaßen fixiert auf diese zwei, drei Dinge, wo man sagen muss, das sind keine Bagatellen. Aber da hat es nicht geklappt. Und die 10 anderen Dinge, die werden einfach ausgeblendet. Und das sind für mich gescheiterte Leute, die sich auf einige wenige Sachen spezialisieren. Auch in der Gemeinde Jesu. Ich hatte jetzt eine Freizeit, 11 Bibelarbeiten, oder waren es mehr, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, Freizeit ist fertig, manche haben sich bedankt, und dann kriege ich einen langen Brief. Und wenn man einen langen Brief kriegt an der Freizeit, da weiß man, da will er nicht nur, die Person will nicht nur ihre Zustimmung ausdrücken und ihr Mitleid mit mir, sondern da ging es dann ans Eingemachte. Und dann habe ich nochmal die Andacht nachgehört. Habe sie meiner Frau nochmal gegeben. Sag mal, erkennst du, worauf er Bezug nimmt? Nein, es war nicht zu erkennen. Das ist für mich, das sind immer Anzeichen von Scheitern für mich. Wenn sich Leute auf gewisse kleine, wenige Punkte konzentrieren und sie immer wieder hochheben und sie nicht mehr losgelassen werden von dem Negativen, das in ihrem Leben ist und das in unser aller Leben ist. Bei wem ist nichts Negatives? Vielleicht beim Reinhold. Aber jetzt mal, brauchst nichts zu sagen, Reinhold. Keine Rechtfertigung. Es war nur ein Joke, ja. Also, gescheiterte Menschen erkennen wir an ihren weitgehend kritischen, negativen Bemerkungen über ihre Umgebung und auch über die Christen. Ihr wisst ja, es gibt heute und es gab zu allen Zeiten viel an der Gemeinde Jesu zu kritisieren und ich gehöre auch zu denen, die manche Kritikpunkte schnell ausmachen können. Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Manches beschwert mich dermaßen, macht mich so traurig über das, was in der Gemeinde Jesu abläuft, dass ich mich jetzt entscheiden musste, ich muss rausgehen, das wird zur Falle für mich. Es wird zur Falle für mich, wenn ich mich ständig mit negativen Dingen beschäftige. Und ich neige dazu, ich bin von meiner ganzen Konstitution und von meiner ganzen Prägung her darauf ausgerichtet. Gescheiterte Menschen haben eine Sichtweise, sie finden immer etwas zum Anklagen. Sie finden das Haar in der Suppe, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Da mag eine Veranstaltung noch so gut gewesen sein, den einen Punkt, der wurde nicht genug für sie betont. Und der eine Punkt, den sie schon 100-mal gehört haben und vielleicht auch selbst gesagt haben in Gesprächen und so weiter, und der eine Punkt, der, wenn der nicht kommt, dann war es nichts. Jetzt sagte mir jemand, den kenne ich schon Jahrzehnte, und er, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, dann sagt er, aber es wird nicht mehr genug vom Blut Jesu geredet. Habt ihr das auch schon mal gehört? Nee, noch nicht, naja gut, dann ist ja gut. Es wird nicht genug hier vom Blut Jesu geredet, von seinem Sterben, dass wir mit ihm gestorben sind und so weiter. Ihr Lieben, würden wir es doch tun, mit Jesus gestorben, uns halten. Das wissen wir doch alle um diesen wichtigen Punkt aus der Bibel oder nicht. Dass wir mit ihm gestorben sind, dass wir mit ihm auferstanden sind, dass wir mit ihm heute in der Himmelswelt sitzen, Epheser 2,6. Ja, aber es wurde nicht erwähnt. Weil es nicht erwähnt wurde, war es keine vollkommene Predigt. Wie mir mal ein alter Vorstand sagte im Ruhrgebiet. Helmut, der hat in der letzten Predigt nur 3-mal den Namen Jesus genannt. Das könnte mir auch vorkommen. Ich habe jetzt gerade über Elia gepredigt. Da rede ich natürlich über Elia. Weißt du? Und dann werden solche Dinge immer wieder ausgepackt. Und das sind für mich gescheiterte Menschen. Und denen darf man nicht folgen. Man darf sie lieben, man darf sie segnen, aber man darf ihnen nicht folgen. Es ist wichtig, wem ich folge. Ja. Auf wen ich höre, dem gehöre ich irgendwann. Und das müssen wir uns überlegen. Auch in den engsten Beziehungen in der Ehe. Es gibt Männer, die sind sehr positiv in der Ehe. Und Frauen, die sehen eben noch ein bisschen mehr. Ich will es mal so ausdrücken, ja. Also jeden Tag sehen sie schon einiges mehr als ihr positiver Mann. Ich weiß von einem Bruder, der spielt Trompete. Er ist jetzt schon über 90. Er hat manches an die Wand gefahren. Aber jeden Morgen bläst er sein Trompetenstück. Und seine Frau trägt die ganze Last des Scheiterns. Er ist nicht gescheitert. Er ist nicht gescheitert. Nee, nee, nicht, dass ihr sowas denkt. Wenn unsere Sichtweise dunkel wird, resignativ, ohne Perspektive, dass wir nicht mehr das Positive erwähnen und sehen beim anderen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht einen Weg gehen, der im Dunkel endet. Was will Gott mit Scheitern bewirken bei uns? Das ist ja die entscheidende Frage. Jetzt rede ich zu Christen. Gott möchte uns vielleicht, ich habe mir das so aufgeschrieben, auf Schlaglöcher in unserem Charakter aufmerksam machen. Es gibt Leute, die scheitern immer wieder, nicht weil sie blöd sind, nicht weil sie dumm sind, nicht weil sie einen geringen IQ haben, sondern sie scheitern, weil sie Schlaglöcher in ihrem Charakter haben. Wisst ihr, was Schlaglöcher im Charakter sind? Ich habe eben gerade ein paar beschrieben, ja? Also Leute, die negativ immer wieder das Negative an die Oberfläche halten und warnen und oder sonst irgendetwas machen. Aber es ist so, selbstsichere und verunsicherte Menschen, selbstsicher oder verunsicherte Menschen, sie sind schnell zu gewinnen für irgendetwas. David betet im Psalm 32, Vers 9. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Also nicht so widerspenstig wie ein Gaul, ein Maultier oder was auch immer. Das ist ein Schlagloch in unserem Charakter, wenn man immer schon ein Gegenwort hat, wenn der andere uns auf etwas hinweist. Ich bin so ein Kandidat. Ja, ich weiß schon immer, wenn meine Frau mir was sagt, dann weiß ich schon immer 5 Argumente, was ich dagegen sagen könnte. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Habe ich wahrscheinlich von meinem Großvater, ne? Kann ich ja nichts für, ja. Vielleicht möchte Gott uns auch auf unbereinigte Beziehungen hinweisen, die wir haben, wenn wir scheitern. Also einmal Schlaglöcher im Charakter, unbereinigte Beziehungen, in die Gott Klärung hineinbringen will. Aber wir verstehen Gottes Reden im Scheitern nicht, indem er vielleicht unliebsame Dinge in unser Leben streut, die uns in die Knie zwingen, aber wir kommen nicht auf die Knie. Was brauchte es bei David Zeit, bis er endlich bereit war zu beten, als ich meine Übertretungen verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Darum bekannte ich dir meine Sünde, bis es dann dahin kommt. Es ist wichtig, dass man seine eigenen Sünde bekennt, ne? Nicht nur die der anderen. Es muss bei uns, auch wenn wir gefallen sind, wenn wir gescheitert sind, dann muss ein neuer Blick durch den Heiligen Geist in unserem Leben aufstehen. Egal, ob es ein Scheitern an sich ist oder ein Scheitern in der Gemeinschaft, in der wir stehen. Es gab einen Mann, es war ein Jude, es war ein KZ-Überlebender, Erfinder der Logotherapie, ich kenne ihn wahrscheinlich, den Viktor Frankl. Vielleicht schon mal was gehört, diesen Namen. Und er hat die ganzen Abgründe im KZ gesehen. Und wenn man so etwas durchsieht und ständig davon umgeben ist, von solchen Bestien, Menschen, die zu Bestien geworden sind, dann besteht die große Gefahr, dass man scheitert an diesen Bestien, an diesen negativen Menschen. Ja, indem man nachher nur noch das Furchtbare erzählt, was man dort erlebt hat. Und dieser Mann sagte mal einen sehr bedeutungsvollen Satz. Und damit ist auch etwas angegeben, dass wir einen neuen Blick bekommen auf Ereignisse, die sich um uns herum ereignet haben oder in uns. Das Wie des Lebens ist in jeder Form zu ertragen, wenn man um das Wozu weiß. Viktor Frankl war kein Christ, er war Jude. Aber so ein Satz könnte in der Bibel stehen und wird auch sinngemäß in der Bibel stehen. Wer den Sinn findet, dass Gott eine Absicht mit meinem Leben hat, auch in den Dingen, die mir misslingen, wo ich gescheitert bin, wenn wer das findet, der scheitert nicht, sondern der wird befördert im Reiche Gottes. Und er lernt eins, was so entscheidend ist für uns Christen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, Sprüche 24, Vers 16. Das heißt, wir Christen fallen oft, wir alle straucheln oft, steht in Jakobus 3, 1. Aber was ist das Entscheidende? Wenn mich zum Beispiel Menschen negativ behandeln, wenn sie mir Unrecht tun, was ist das Entscheidende? Dass ich nicht liegen bleibe. Und ich möchte das jetzt anhand eines Wortes aus Sprüche 3, 5 bis 8 noch kurz erklären. Da heißt es, Sprüche 3, ein bekanntes Wort, von Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich ja nicht auf deinen Verstand. Das heißt, auf dein begrenztes Wissen, deine eingeschränkten Überlegungen, die du hast, vertraue ja nicht darauf. Du siehst viele Dinge nicht, sondern vertraue auf den Herrn. Das Vertrauen zu Gott lässt mich aufstehen. Das Vertrauen zu Gott lässt mich nicht liegen bleiben, weil ich glaube, dass Gott mit diesem Ereignis etwas Bestimmtes in meinem Leben vorhat. Ihr Lieben, vor ein paar Monaten, wie das typisch für den Heiligen Geist ist, da hat er mir innerhalb von 1-2 Sekunden erklärt, weshalb ich vor 40 Jahren ein Trauma durchmachen musste. In der Begegnung mit einem anderen Menschen, das noch in der Seelsorge. Da habe ich ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und jetzt nach 40 Jahren hat mir es der Herr erklärt. Ich kam nie über diese Sache weg. Da merkt man also, es dauert manchmal sehr, sehr lange, bis wir bereit sind, dass Gott uns etwas sagt. Und deshalb, vertraue auf den Herrn und ordne Menschen in deinem Leben nie über dem Herrn ein. Das geschieht im Scheitern. Da ordnen wir Verhältnisse über dem Herrn ein. Und nicht unter ihm. Da ordnen wir Menschen übermäßig ein. Und statt zu sehen, das sind nur Winzlinge, es sind nur Stäubchen. Wie es in Jesaja 40, 15 steht, ne? Dass Völker wie Wassertropfen am Eimer sind. Also mehr ist China nicht. Mehr ist USA nicht. Was reden wir ständig über die Wassertropfen? Ja, anstatt über den Herrn zu reden, vertraue auf den Herrn. Er hat die Führung in deinem Leben übernommen und er wird sie nicht aus der Hand geben. Und das heißt, auf den Herrn vertrauen. Gott hat die Führung in deinem Leben. Und die Dinge, die dir passieren, die können noch so kohlrabenschwarz sein. Wenn sie in die Hand des Herrn kommen, das ist das Entscheidende, Leute. Und gibt es etwas, was nicht in die Hand des Herrn gekommen ist, was ich ihm nicht gegeben habe? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und lass nicht Teile des Herzens von Bitterkeit erfüllt werden. Lass es nicht zu, die Bitterkeit ist was Schlimmes. Wie sagt David im Psalm 37, 5? Befiehl dem Herrn deine Wege. Und für mich kommt jetzt ein Wort, das hat mir Gott mal vor Jahren ins Herz geschoben, wie das manchmal so ist, dann schlägt er mal ein Wort zu. Manchmal ist es wochenlang und monatelang nichts, dass etwas reinschlägt bei mir. Da bewege ich mich in dem Bekannten. Aber dann las ich weiter in Sprüche 3, 5. Danach kommt nämlich Vers 6 nach 5. Ne? Das ist in der Regel so, wenn es dann so noch einen sechsten Vers gibt. Und das ist jetzt die Lösung. Auch für das Vertrauen auf ihn. Das ist die Lösung. Nämlich, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Das ist die Lösung, Leute. Auf deinem Weg Jesus erkennen, Gott erkennen, Das ist es. Und nicht über die vielen Menschlein reden, über die Winzlinge reden. Sie mögen ja geliebte Leute sein, aber manchmal hängen wir so schnell bei den Menschen fest. Ich glaube, ein Hohelied, ich weiß nicht mehr, wo das steht. Da steht es aber, als ich an den Menschen vorüber war, sah ich ihn. Als ich an den Menschen vorüber war, sah ich ihn. Und deswegen, Hohelied 2,15, fanget die kleinen Füchse. Es gibt so kleine Füchse. Und was machen sie? Sie verderben die Weinberge. Sie verderben die Frucht in deinem Leben, dass du nicht Frucht bringst. Es sind so kleine Füchse. Die Weinberge sind in der Blüte, sie sollen Frucht bringen und dann kommen die kleinen Füchse und verderben sie. Und wir haben es vielleicht nach manchen kleinen Fuchs, den wir raustun müssten aus unserem Leben. An dem ich sage, Herr Jesus, ich bin doch in deiner Nachfolge. Das ist das doch das Entscheidende, oder? Das ist doch das Entscheidende. Auf all deinen Wegen erkenne ihn. Es geht um ihn. Und was sagt Paulus später? Ich möchte ja ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn uns in unserem Leben manche Schlimme widerfährt, dann führt uns Gott in die Gemeinschaft der Leiden Christi. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne Kreuz. Und deswegen sagt der Herr, jeder nehme sein Kreuz. Das Kreuz Jesu können wir nicht nehmen, aber unser Kreuz, das uns manches durchkreuzt hat. Und wo wir uns sagen, manchmal mit 60, 70 Jahren, ach, wär's doch damals anders gelaufen. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und erkenne doch in deiner Lebensführung ihn. Dass er es ist, der die Fäden gezogen hat. Dass er es ist, der auf manches Negative in dein Leben eingeordnet hat. Woran du gelitten hast wie ein Hund. Ich muss ihn erkennen dahinter. Das zieht den Stachel. Der Stachel wird nur gezogen, wenn ich Jesus erkenne. Und was geschieht dann, wenn wir ihn erkennen? Dann ebnet er selbst deine Wege. Schön, ne? Dann ebnet er die Wege, wenn wir ihn erkennen. Und wenn wir nicht dauernd über die bösen Menschen reden. Wir müssen über manches reden, auch über manches Negative. Völlig klar. Aber der schiebt nochmal hier ein Vers hinterher, Vers 7. Sei ja nicht weise in deinen Augen. Das ist doch gut, ne? Sei ja nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen, denn das ist Heilung für deinen Leib. Labsal für deine Gebeine. Und das ist wirklich so. Wenn man den Herrn erkennt, wird man getröstet. Der Heilige Geist hat den vornehmen Namen Tröster. Ja, neben der Wirkung, dass er uns Jesus zeigt, hat er die zweite Aufgabe zu trösten. Das finde ich einfach genau richtig übersetzt, Luther, der Paraklet. Er ist der Tröster, der zur Unterstützung immer wieder herbeigerufen wird für uns, wenn wir uns festgefahren haben. In unseren Gedanken und wenn wir aus einem gewissen Kreislauf da oben nicht mehr kommen. Dass wir dann bitten, Herr Jesus, tröste du mich jetzt. Mir hat das mal ein Bruder vor 40 Jahren gesagt, der ist schon über 20 Jahre in der Ewigkeit. Er hat gesagt zu mir, Helmut, wenn man älter wird, dann braucht man mehr Trost. Das dachte ich, bist du weich? Ja, also ich hatte ihn immer so, ne? Also ein Powerman vor Augen, und der braucht Trost. Habe ich jahrelang gar nicht verstanden. Ich war damals 30. Ja, aber jetzt verstehe ich es. Jetzt bin ich, nächstes Jahr komme ich ins 8. Jahrzehnt. Ihr müsst jetzt nur wissen, wann das beginnt. Ne? Darauf will ich erst mal einen trinken. Ne? Bin auch gleich fertig, ihr Lieben. Wieder nicht, dass der Braten anbrennt so aus. Lass deine Verletzungen, die man dir zugefügt hat und wo du vielleicht niemand so richtig dran lässt, ist wichtig, dass so Verletzungen gereinigt werden. Ich hack ja schon 60 Jahre Holz, habe ich manchmal so einen Holzsplitter hier drin, ne? Einen kleinen. Er kann einen schon beschäftigen, ne? Er hat keine Ruhe über dem Ding, wenn man ihn nicht rausmacht, dann eitert er. Deine Holzsplitter lass ziehen, nimm sie raus, dass sie nicht eitern. Und dass du erlebst, dass Jesus deine Wunden berührt und dir die richtigen Gedanken zur Heilung gibt. Das wünsche ich euch. Ich will schließen mit einem Mann, der mir vor ein paar Tagen begegnet ist. Also jetzt nicht in der Realität, sondern im Internet. Er hieß Thomas Alva. Und der kam eines Tages von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Und er sagte, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich soll ihn nur meine Mutter lesen lassen. Und dann öffnete die Mutter den Brief. Voller Tränen in den Augen las sie den Brief ihrem Sohn vor. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod seiner Mutter las Thomas Edison, den kennt ihr als Erfinder der Glühbirne. Er war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts. Durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Und plötzlich stieß er in der Schreibtischschublade, hätte man fast die Zunge jetzt gebrochen, auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Und er erkannte darin den Brief seiner Lehrerin, den sie damals geschrieben hat. Und auf dem Brief, als er das las, da stand drauf, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in der Schule haben. Versuchen Sie, ihn selbst zu unterrichten. Edison weinte stundenlang, als er das las. Und er hatte in seiner Kindheit einen Tröster. Das war seine Mutter. Die Negatives wahrnahm, aber etwas Positives über ihrem Kind aussprach. Was kann manchmal geschehen? Die Liebe rechnet der Sündenmenge nicht zu. Aber wenn man einen anderen Blick auf einen anderen bekommt, was kann dann im Leben dieses Menschen bewirkt werden? Dass dieser Mann zu einem Genie des Jahrhunderts wurde, das verdankte er nur einer Person, seiner Mutter, neben der Gnade Gottes in seinem Leben. Und Edison wusste später, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Und deshalb sagte er über die 200 Versuche, die er brauchte, bis er die Glühbirne erfunden hatte. Von jeder der 200 Glühbirnen, die nicht funktionierten, habe ich etwas gelernt, dass ich für den nächsten Versuch verwendet habe. Schön, ne? Wenn man die Segel so setzen kann im Leben. Ich wünsche mir das für mich zuallererst, ihr Lieben. Aber ich wünsche es euch auch. Dass vielleicht das eine oder andere auch euch begleiten möchte heute an diesem Tag und Gott euch damit segnet. Ich bete noch. Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank dafür, dass bei dir wirklich das Scheitern nicht das Letzte ist. Und dass du uns gerade in deinem Sohn Jesus gezeigt hast, wo alles äußerlich so dunkel aussah, so hoffnungslos, dass das zum größten Sieg in der Menschheitsgeschichte wurde. Und wir sind in deiner Nachfolge, Herr. Und wir erleben auch manches Dunkle und Negative. Herr, schenke es uns, dass wir wirklich die Segel richtig setzen im Glauben und kapieren, dass dir nicht zu gering ist und nicht zu groß ist, dass du nicht zum Segen für unser Leben wenden willst. Wir danken dir dafür, dass du ein guter und geduldiger Gott bist, der so viel Fehlversuche auch in unserem Leben hatte und der immer noch dran bleibt. Amen.